Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie sicher ist Österreichs Energieversorgung? Kommt das große Blackout und wie können wir uns darauf vorbereiten? Das diskutiere ich heute mit Herbert Sauruck. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich führe wie immer durch die Podcast-Folge und darf zuallererst unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Herbert Sauruck ist ein international anerkannter Experte für Blackout- und Krisenvorsorge und er ist auch Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Der ehemalige Berufsoffizier beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt mit den Risiken und Folgen großflächiger Strom- und Infrastrukturausfälle und natürlich auch der steigenden Verwundbarkeit lebenswichtiger Systeme. Mit seinem umfassenden Wissen und praxisnahen Ansätzen unterstützt er Gemeinden, Unternehmen und Organisationen, sich optimal auf mögliche Krisenszenarien vorzubereiten. Als Autor des Buchs Blackout, das Notfallvorsorgebuch für Österreich, bietet er gemeinsam mit Co-Autor Markus Unterauer einen wertvollen Leitfaden, um sich individuell und praktisch auf Ausnahmesituationen wie zum Beispiel Stromausfälle vorzubereiten. Ein Thema, das spannender denn je ist, wenn man die aktuellen Medienberichte verfolgt. Aber beginnen wir vielleicht einmal ganz von vorne. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, sich so intensiv mit der Thematik von Blackouts und Krisenvorsorge auseinanderzusetzen?
Echt durch Zufall, weil ich im Cybersicherheitsbereich des Bundesheeres tätig war und dann berufsbegleitend ein Studium begonnen habe, wo ich mich mit Cyberkrisen eigentlich beschäftigen wollte. Und dann bin ich über Smart Metering, das damals gerade aufgekommen ist, auf das Thema Stromversorgung gestoßen und habe dann einen Vortrag gehört, wo mir dachte, das kann es jetzt nicht sein, wo mir bewusst war, das ist so. Von der Cybersichtseite her.
Also quasi das Smart Meter als das Einfallstor.
Genau. Und daher habe ich dann beschlossen, mir das Thema näher anzuschauen und daher auch die Stromversorgung, also nicht im technischen Detail, sondern wie ist das Ganze eingebettet, wie funktioniert überhaupt die Stromversorgung, weil bis dorthin ist der Strom für mich auch aus der Steckdose gekommen. Ja, und dann habe ich festgestellt, ja, da steckt sehr viel dahinter und da haben sich schon gewisse Tendenzen abgezeichnet. Vieles hat sich in der Zwischenzeit auch bewahrheitet in der Realität und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, ja, es gibt einzelne Akteure, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber viel zu wenige und viel zu wenig breit. Und daher habe ich dann eben 2012 beschlossen, auszusteigen aus dem Bundesdienst und das auf eigene Faust weiterzumachen, weil mir einfach das Thema so wichtig war, dass ich gesagt habe, ich muss das weitertreiben, weil es sonst niemand gibt, der das macht und niemand wirklich zuständig ist. Und das ist leider heute auch noch immer ein bisschen ein Problem. Es gibt keine wirkliche Gesamtverantwortung. Es gibt natürlich jetzt immer mehr Vorbereitungen zum Glück und positiverweise, aber die übergeordnete Koordinierung ist oft noch ein Problem. Und das betrifft diverse Themen wie Gesundheitsversorgung, Entsorgung als großes Thema, Lebensmittelversorgung, weil das immer Querschnittsthemen sind. Und das ist unser generelles Problem, was mich auch antreibt, systemisches Denken, vernetztes Denken, dieses Denksilos, wie wir halt in der Vergangenheit durchaus erfolgreich waren, aufzubrechen. Und das ist auch ein Thema für die Energiewende. Wenn wir nicht schaffen, es ganzheitlich anzugehen, dann werden die Probleme zunehmen und nicht nur im Energieversorgungsbereich, sondern in allen Bereichen. Und da sind wir auch aktuell in der Politik, wenn wir diese Denksilos nicht verlassen und versuchen, gemeinsam die Komplexität, die uns umgibt und die immer größer wird und die Dynamik steigt, vernetzt denkend zu bewältigen oder anzugehen, dann wird es halt sehr schwierig sein, die nächsten Jahre die Zukunft positiv einmal zu gestalten, wobei längerfristig wird es sicher wieder gelingen.
Und ich glaube, diese Komplexität, die Sie da jetzt angesprochen haben, ist ja auch ein Grund dafür, warum Sie in Ihren Artikeln immer wieder betonen, dass jeder EU-Bürger an sich für 72 Stunden sich selbst versorgen könnte. Warum genau diese Zeitspanne? Was ist da der Hintergrund?
Na, muss ich ein bisschen ausholen. Die 72 Stunden kommen von der EU. Das war erst vor wenigen Wochen eine Empfehlung an alle EU-Bürgerinnen und Bürger, diese 72 Stunden Vorsorge zu treffen. Wobei aus meiner Erfahrung sieht, ist das viel zu wenig. Also es braucht eigentlich 14 Tage, weil wir eben wissen, in der Lebensmittelversorgung, es wird wahrscheinlich, wenn es zu einem großflächigen Ausfall kommen sollte, von dem ich nach wie vor ausgehe, bis in die zweite Woche dauern, bis die Versorgung wieder läuft.
Und also das ist genau dieses Systemische, dass es ja nicht nur darum geht, ob bei mir zu Hause wieder der Strom angeht, sondern ähnlich, glaube ich, wie wir es auch bei der Hochwasserkatastrophe jetzt gesehen haben, es kann dann einfach sein, dass Lieferketten so gestört sind, dass genau. einfach das Brot oder Grundnahrungsmittel nicht vorhanden sind.
Ja, die gesamte Lieferkette funktioniert nicht. Ne? Und wir gehen, da sind wir gleich beim Thema, was ist überhaupt ein Blackout? Wann sprechen wir von einem Blackout? Weil da hat jeder sehr unterschiedliche Bilder auch im Kopf und auch die Behörden definieren das sehr unterschiedlich. Und meine Definition dazu ist, es geht um einen plötzlichen überregionalen Stromausfall. Das heißt, es betrifft mehr Länder oder größere Staatsgebiete zumindest. Und es geht nicht nur um den Stromausfall, der länger dauert, sondern es geht dann um einen Infrastruktur- und Versorgungsausfall, der daraus resultiert. Und wichtiger Zusatz ist, eine Hilfe von außerhalb ist nicht möglich. Das heißt, weder ich als Einzelperson noch als Organisation kann damit rechnen, dass von irgendwo Hilfe kommen wird, weil ja alle selbst betroffen sind. Und das ist eine Dimension, die wir so nicht kennen. Beim Hochwasser war die Hilfe von außen möglich. Die Feuerwehren sind aus dem ganzen Bundesland oder aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen und haben geholfen. Das wird beim Blackout nicht funktionieren. Und länger, da sind wir schon eben bei der Frage, wie lange dauert dann der Stromausfall. Wir hatten ja letztes Jahr einen Blackout in Europa, das in Österreich oder in weiten Teilen Europas überhaupt nicht mitbekommen worden ist, nämlich am Balkan, wo am 21. Juni von Albanien über Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und auch Teile von Kroatien ausgefallen sind. Zum Glück im Übertragungsnetzbereich nur 2 Stunden, aber bis der letzte Kunde auch wieder Strom hatte oder für die meisten waren es 8 Stunden. Das zeigt schon mal die Diskrepanz. Ne? Und nachdem das aber auf der Übertragungsnetzebene nur 2 Stunden zum Glück gedauert hat, weil das Weiterschalten möglich war, waren viele Folgewirkungen nicht so dramatisch, wie das zu erwarten ist. Eine Meldung war, dass in der Hauptstadt von Montenegro auch die Wasserversorgung ausgefallen ist. Und das bei 40 Grad plus ist sicher keine lustige Situation. Aber eben viele andere Dinge zum Glück nicht so schlimm passiert sind. Und wenn wir das aber jetzt in Mitteleuropa betrachten, wenn das da auftreten würde, dann ist durchaus zu rechnen, dass es nicht 2 Stunden mehr dauert. Oder das ist immer die Unsicherheit. Es kann durchaus länger dauern und die Austrian Power Grid, die das in Österreich wieder aufbauen würde, rechnet eben zwischen 12 und 48 Stunden, was das dauern könnte, das wieder herzustellen. Und meine Einschätzung ist, alles über 6 Stunden großflächiger Ausfall wäre dann schon der Kipppunkt, wo eben die anderen Infrastrukturversorgungen dann nicht mehr sofort wieder da sind. Und das betrifft vor allem die Telekommunikationsversorgung, was sehr häufig unterschätzt wird. Also Handy, Festnetz, Internet sind spätestens wahrscheinlich nach 30 Minuten im weiten Teil ausgefallen. Damit kann ich eben nichts mehr organisieren, auch keine Logistik mehr. Und es ist zu befürchten, dass es mehrere Tage nach dem Stromausfall dauern könnte, bis das wieder alles stabil funktioniert. Also es gibt die Möglichkeit, dass es schneller geht, aber meine Empfehlung ist immer auch aus militärischen Sozialisation nicht auf das Wunschszenario sich vorzubereiten, sondern das, was wehtun würde, ohne ins Extreme zu gehen. Und das heißt, wenn ich mehrere Tage nach dem Stromausfall, wir rechnen in Österreich rund einen Tag Stromausfall, mehrere Tage keine Telekommunikation oder eingeschränkt, weil technische Störungen auftreten, Hardware-Schäden auftreten, das erst repariert werden muss oder dann einfach die Überlastung auftritt, dann kann ich weiterhin nicht synchronisieren. Das heißt, keine Waren bestellen, keine Kassensysteme betreiben und. Und auch dann, wenn das funktioniert, dann kann erst das wieder losgehen. Das heißt, das, was im Lager noch irgendwo ist und nicht verdorben ist, das kann ich wieder wegführen oder zu den Supermärkten führen. Da ist die Frage, kommen die Lkw-Fahrer, die in Ostösterreich, vor allem aus Osteuropa kommen, sind sie überhaupt da? Das heißt, es wird erst in der zweiten Woche sukzessive wieder anfangen und dann ist nicht alles wie heute voll im Regal, sondern dann wird sukzessive das, was da ist und wieder vielleicht hoffentlich produziert werden kann, schon langsam kommen. Und daher ist meine dringende Empfehlung, diese 14 Tage Vorsorge zu betreiben, wobei natürlich jeder Tag mehr als heute ist schon ein Gewinn. Also man muss es auch immer so sehen. Aber aus der Grunderfahrung würde ich sagen, die 14 Tage sind gut investiert, weil auch dann, wenn in der zweiten Woche wieder was kommt, es ist für meine eigene Sicherheit. Ich muss mich nicht dem aussetzen, was sich möglicherweise in Supermärkten oder sonst wo abspielt, wenn Menschen, die gar nichts mehr haben, unbedingt was brauchen. Ne? Und daher ist das einfach für die eigene Sicherheit ganz ein wichtiger Punkt.
Rund um die Corona-Krise war ja, glaube ich, auch dieses Bewusstsein für Vorsorge Krisenvorsorge ein bisschen höher. Ich kann mich erinnern, da hat sie geheißen, man soll permanent schauen, dass man auf jeden Fall sein Auto voll getankt hat, weil zur Not kann man dort das Handy laden. Blöd, wenn das Netz nicht funktioniert. Da auch gleich meine Frage, wenn Sie da 14 Tage Vorsorge empfehlen für den Privathaushalt, was sind denn aus Ihrer Sicht da die effektivsten Möglichkeiten, halt sich tatsächlich privat auf so ein Worst-Case-Szenario vorzubereiten?
Man hat immer eine gewisse Scheu dafür, das überhaupt einmal anzudenken. Und das ist die erste Hürde. Also man muss akzeptieren, dass es möglich ist. Und es ist relativ einfach. Es bedarf vor allem ein bisschen Flüssigkeit, weil wir als Menschen so rund 3 Tage haben, wo wir ohne Flüssigkeitszufuhr auskommen können. Und damit ist es lebensgefährlich. Das heißt, die Empfehlung ist, mindestens 1,6er Träger Mineralwasser pro Person zu haben. Das bringt man immer irgendwo unterm Bett, im Kasten vielleicht, wenn ich nicht so viel Platz habe. Aber die Platzthematik ist meistens die Ausrede. Ja, es gibt sicher Haushalte, die nicht viel Platz haben, aber die meisten schaffen das trotzdem irgendwie, wenn sie das wollen. Also das Wasser ist mal ganz essentiell. Dann geht es um auch Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste-Hilfe-Kenntnisse. Das heißt, wieder mal Erste-Hilfe-Kurs vielleicht besuchen und auch Medikation zu schauen, was habe ich am Bedarf. Kann ich das auch über 14 Tage, vielleicht sogar 4 Wochen decken, weil auch dort die Lieferschwierigkeiten natürlich enorm sein werden. Wobei das nicht überall ganz so einfach ist mit Bevorratung, weil die Aussage ist, wenn wir das heute empfehlen, dann haben wir morgen die Versorgungskrise. Das heißt, die Versorgungskrise tritt dann sicher ein. Und der dritte Aspekt ist einfach länger haltbare Lebensmittel. Also mal zu schauen, was habe ich im Alltag zu Hause, wie lange würde ich mit dem auskommen? Und dann kommt immer, ja, was mache ich, wenn ich nicht kochen kann? Ich sage, 1-2 Tage ohne Kochen holt jeder aus, das kann man irgendwie kalt alles essen. Und dann kann ich wieder kochen, aber ich kann nicht einkaufen. Und das, was ich auf 14 Tage halt dann am Gap habe, Nudel, Reis, Konserven, einfache Dinge, die man im Alltag einfach kaufen kann, am besten Aktionen nutzen, dann ist auch billiger. Und das ist nicht irgendwie investiert und dann umsonst investiert, sondern das ist nur auf Lager bei mir zu Hause. Und wenn ich das habe, dann bin ich eigentlich gut vorbereitet und dann kann ich das Ganze schon wieder entspannt auf die Seite stellen. Ein paar zusätzliche Punkte sind vielleicht noch keine Kerzen, weil die Brandgefahr natürlich steigt und wenn was zum Brennen anfängt, kann ich keine Feuerwehr rufen. Wenn die Feuerwehr hoffentlich kommt, hat sie hoffentlich Löschwasser. Das heißt, es würde immer zur lokalen Katastrophe führen. Daher LED-Taschenlampen, die heute sehr billig sind, sehr lange auch strahlen, da kann ich durchaus mehr auf Lager legen. Was auch noch sinnvoll ist, Bargeld für den Wiederanlauf, weil die elektronischen Systeme möglicherweise länger nicht so funktionieren werden. Nationalbank empfiehlt 100 Euro pro Person und Woche in kleinen Scheinen und Münzen. Das, was man eben nicht unbedingt braucht, ist ein Campingkocher, weil damit muss ich umgehen können und in 1-2 Tagen kann ich auch ohne warmen Mahlzeiten auskommen, außer ich habe Kleinkinder vielleicht. Und das Unnötigste ist auf jeden Fall das Notstromaggregat, das die meisten als erstes im Kopf haben, weil da muss ich sehr viele Dinge beachten, die nicht wirklich sinnvoll sind. Ich muss eine richtige Größe haben, ich muss das richtig betreiben können, ich muss einen Treibstoff lagern, das ist eine Brandlast, ich muss den Treibstoff wechseln. Wenn ich das Gerät nicht regelmäßig warte und im Betrieb nehme, funktioniert es eh nicht, wenn ich es brauche. Also das kann man wirklich sich ersparen. Und was auch noch sehr sinnvoll ist, sind Müllsäcke, weil ich damit einerseits verdorbene Lebensmittel oder die ich nicht mehr zubereiten kann, dort zwischenlagern kann, weil die Müllabfuhr eben auch nicht funktioniert und möglicherweise auch länger Probleme hat. Vor allem wissen wir nicht, was man mit den Übermengen, die dann abrupt anfallen, die verdorbenen Lebensmittel in den Supermärkten, in den Haushalten, das sind Dimensionen, die sich heute niemand vorstellen kann und wo es derzeit keine Pläne gibt, wie man das handhaben können. Und im schlimmsten Fall ist das sogar die Nottoilette, sprich den Müllsack in die Klomuschel und dorthin ein sein Geschäft verrichten. Wenn es nicht anders geht, sollte das Wasser wirklich ausfallen, dann kann man das auch sicher lagern. Und damit ist man eigentlich schon gut auf so eine mögliche Krise vorbereitet. Und was auch ganz wichtig ist, das ist ja nicht die einzige mögliche Krise, die eintreten kann. Es kann auch durch andere Gründe Versorgungskrise auftreten. Und gerade das Beispiel Hochwasser im September 2024 hat eindeutig genau das bestätigt. Es ist der Strom ausgefallen, es ist das Handy oder die Verbindungen sind ausgefallen, es ist die Versorgung ausgefallen, es ist das Wasser zum Teil ausgefallen, die Abwasserentsorgung. Also alles das, was man auch beim Blackout zu erwarten hat. Nur dort viel schlimmer eigentlich, weil es länger kaputt ist. Auf der anderen Seite halt die Möglichkeit, wenn nicht gerade alles unter Wasser ist, dass man auch den Raum verlässt und damit auch wieder doch irgendwie auch Hilfe hat. Ne?
Ja, ich glaube, bei allen Zuhörerinnen wird jetzt wie bei mir ein bisschen schon mitgerattert haben, was hat man nicht, vieles hat man wahrscheinlich nicht. Wie könnten oder sollten da die Gemeinden und Kommunen auch mehr Bewusstseinsbildung betreiben?
Ja, es ist immer sowohl als auch. Also die wesentliche Basis ist die Vorsorge des Einzelnen, jeder Einzelnen und dann die Bewältigung auch auf dieser Ebene, das heißt im eigenen Familienbereich, in der Nachbarschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man zusammenhilft und versucht, sich gegenseitig zu helfen und nicht nur für sich Isoliertes betrachtet. Und auf der anderen Seite braucht es vor allem die Gemeinden, weil das die einzige Ebene ist, die dann auch funktionieren kann. Das heißt, wenn die was vorbereitet hat, dann funktioniert hoffentlich auch die Wasserversorgung großteils, auch die Abwasserentsorgung, oder es gibt ein Konzept, wie man damit umgeht und auch mit den anderen Themen bis hin zur Gesundheitsnotversorgung oder die Abgabe der Lebensmittel, die ja immer irgendwo da sind in einem Supermarkt auf einer Lage, dass man das geordnet abgibt und verteilt und nicht dem Chaos überlässt. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt und da natürlich auch die Kommunikation, wobei die Kommunikation sollte eigentlich top-down aus meiner Sicht erfolgen, das heißt auf Regierungsebene ist bisher leider nicht gelungen, vielleicht jetzt mehr auch mit der neuen Krisensicherheitsberater der Regierung, wo das zumindest ein Plan ist, auch zu thematisieren, auch neben anderen Krisenlagen, aber diese Vorsorge als wesentliche Basis für eine resiliente Gesellschaft. Und eigentlich müsste von top-down nur klar kommuniziert werden, ja, es gibt die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber es ist möglich, dass das morgen passiert. Und daher sind wir gut beraten als Gesellschaft, dass wir Vorsorge betreiben. Und dann auch Unternehmen, Organisationen, dass die einfache Ablaufpläne haben. Wir haben da auch einen einfachen Leitfaden erstellt, der frei verfügbar ist, wo man sagt, wie soll jede Organisation sich Gedanken machen, welche einfachen Gedanken, wie geht man damit um, vor allem wie kommen die Mitarbeiter nach Hause, was mache ich mit den Gestrandeten, die vielleicht nicht nach Hause kommen in Unternehmen, in der Organisation, oder wann fangen wir überhaupt wieder an? Das sind Basisfragen, die geklärt sein sollten. Oder was ist mit den Kindern in der Schule, im Kindergarten? Da gibt es auch einige Punkte noch, weil viele Schulen haben derzeit kommuniziert, ja, die Kinder müssen sofort abgeholt werden. Was natürlich in einer Chaos-Situation nicht funktioniert. Und daher mache ich ja Stresssituationen noch mehr Stress oder noch mehr Chaos, weil die Eltern natürlich verzweifelt versuchen, dorthin zu kommen. Daher auf der Straße geht nichts mehr. Das Chaos verstärken. Und wenn die Schulen einfach hier sagen würden, ja, wir hoffen, dass möglichst viele abgeholt werden, aber die, was quasi stranden, die werden in der ersten Nacht auf jeden Fall gut betreut und daher brauchen sich die Eltern keine Sorgen machen, würde das Ganze weit entspannen, weil dann können die Eltern, die vielleicht auch gebraucht werden, um was runterzufahren und den Betrieb ordentlich einzustellen oder dann halt nach Hause zu kommen, auch entlastet werden und allen werden geholfen. Natürlich haben die Lehrer und Lehrerinnen auch Kinder, aber wenn jeder in seinem Bereich schaut, dass das Chaos minimiert wird und einfach mal Ruhe eintritt, dann kommen wir da leichter drüber. Und es geht einfach um diese erste Nacht vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit, wo es natürlich früh finster wird. Und wenn ich als Elternteil oder auch als Kind nicht die Möglichkeit habe, im Hellen nach Hause zu kommen, dann sollte ich lieber dort bleiben, wo ich bin. Weil da habe ich ein Dach über dem Kopf und bin in Sicherheit, weil draußen ist dann wirklich finster und das wirklich finster kennen wir nicht und die Verletzungsgefahr steigt und die Rettungskette funktioniert nicht und das würde alles wieder das Problem noch verschärfen.
Also mit jedem Aspekt, den Sie zusätzlich nennen, kommt man eigentlich auf weitere Punkte, wie was das eigentlich tatsächlich bedeuten würde, wenn es zu so einem Blackout kommt. Sie sehen ja oft auch die mögliche Ursache für so ein Szenario darin, in der wachsenden Komplexität des europäischen Strommarktes. Warum ist jetzt dieses System aus Ihrer Sicht so anfällig für Störungen?
Ja, weil wir mit der Energiewende, die sicher notwendig ist, den Systemumbau machen. Aber meine Erfahrung und Beobachtung jetzt seit über 10 Jahren ist, dass hier planlos vorgegangen wird. Es gibt, so wie in Österreich, diese Vorgaben mit x Terawattstunden mehr Solar, mehr PV, mehr Wind oder Wasserkraft. Aber es geht nie um funktionale Einheiten. Und die Stromversorgung ist halt sehr fragiles System eigentlich, weil immer genauso viel Strom erzeugt werden muss, wie gerade verbraucht wird. Und das hat mit den Großkraftwerken relativ einfach funktioniert, weil hier der Speicher nämlich in der Primärenergie, in Kohle, Gas, Öl oder auch in Uran drinnen ist und ich daher den Verbrauch, der ja immer variiert, relativ einfach nachregeln kann. Und jetzt mit vor allem Wind- und Solarproduktion habe ich aber ein System, das nicht immer da ist. Nicht? Solar, wissen wir, in der Nacht scheint keine Sonne und auch der Wind ist halt launig im Winter mehr als im Sommer verfügbar. Aber wir haben immer wieder Zeiten, diese berühmten Dunkelflauten, wie sie jetzt immer wieder auch in den Medien genannt werden, wo eigentlich kaum Strom erzeugt wird. Und das kann wie im November einen Tag etwa sein, dann im Dezember waren es 2 Tage, es kann aber auch 14 Tage dauern oder es kann auch mehrere hintereinander geben. Und da ist die Frage, wie können wir diese Zeiten überbrücken? Und das große Problem ist, dass uns die Speicher fehlen. Wir sind in Österreich eh noch in einer glücklichen Lage mit unseren Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken, wo wir für mehrere Tage Strom zumindest theoretisch gespeichert haben, aber das muss ja dann auch überall verfügbar sein. Das ist wieder dann die Leitungsinfrastruktur. Und da wird ja auch immer wieder von der Austrian Power Grid hingewiesen, von Gerhard Christina, der auch schon im Gespräch war, dass hier massiv Investitionen notwendig sind, Maßnahmen notwendig sind, damit das weiterhin in Balance bleibt. Und da ist, wir haben die gleiche Problembeurteilung. Im Schluss kommen wir vielleicht ein bisschen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ihre Aussage ist, ja, wir haben das im Griff. Und ich sehe aber, dass das immer haariger wird, und zwar in vielen Bereichen haariger wird und immer weniger Puffer bleibt. Und wir haben erst kürzlich gesehen, auch in Großbritannien, wo eigentlich keine Reserven mehr verfügbar waren. Und das heißt, da kann das dann wirklich zu massiven Problemen kommen, wenn ich dieses Gleichgewicht nicht mehr aufrechterhalten kann. Und in dem Fall kommt es nicht gleich zum Blackout. Also zum Blackout, da muss schon mehr passieren. Aber es kann zu diesen Flächenabschaltungen kommen oder Energielenkung, wie wir es 2022 auch gehört haben. Das heißt, dass man ganze Regionen über mehrere Stunden abschalten muss. Und auch das Szenario, auf das sind wir auch nicht wirklich vorbereitet. Weil wenn ich eine ganze Region, ein Viertel des Bundeslandes abschalten muss und wenn es nur für 4 Stunden ist, wird ein Chaos hinterlassen, das wir uns heute nicht vorstellen können. Und vor allem auch da wieder, weil man immer nur auf den Stromausfall denkt. Ja, 4 Stunden Stromausfall, das ist ja kein Problem. Das ist schon richtig. Aber wenn dann die IT-Systeme nicht mehr hochfahren, die Gebäudeleittechnik einen Schaden erlitten hat und, dann werden daraus Chaos-Situationen entstehen, die wir uns heute nicht vorstellen wollen.
Ich glaube, man kann ja nur dran denken, wann einmal am Flughafen irgendwas ist, wie dieses Update von Microsoft, was da im Sommer gegeben hat, was es da an wochenlangen Verspätungen, Verschiebungen und Verwirrungen gegeben hat.
Das ist nur punktuell. Ne? Also punktuelles Ereignis löst schon solche Dinge aus. Und wenn ich sage, es geht immer um diese Großflächigkeit bei diesem Ereignis, ob jetzt Blackout oder auch Strommangellage oder Flächenabschaltung, das würde eben ziemlich ein Chaos auslösen, genau.
Ich würde gerne noch einmal auf das Stichwort der Speicher zurückkommen. Sie kritisieren immer wieder auch ein bisschen diese Heimspeicher in dem einen oder anderen Ihrer Beiträge. Vielleicht kurz zur Einordnung, was sind da die Argumente, die nicht für die Heimspeicher sprechen und wie, glauben Sie, können wir diese Backup-Systeme für diese volatilen Stromquellen zusammenbringen?
Sind wir wieder, wir müssen mehr in funktionalen Einheiten denken und die kleinste Einheit wäre jetzt Heimspeicher oder das Eigenheim oder wo man das halt macht, aber das ist ineffizient, weil das zu viel Mikromanagement bedeutet. Und das Problem ist, dass die heutigen Heimspeicher alle ziemlich ähnlich konfiguriert sind, nämlich einerseits für die Eigenoptimierung, das heißt, wenn der Speicher in der Nacht genutzt wurde, dann wird ab dem Zeitpunkt, wo die Sonne wieder verfügbar ist und jetzt PV-Strom produziert wird, wieder geladen. Und das heißt, die sind in der Regel vor allem jetzt im Frühjahr dann um 10 Uhr, 11 Uhr voll. Und dann kommt aber erst die Mittagsspitze, wo das Problem eigentlich dann für das System da ist. Und das ist eben diese isolierte Einzeloptimierungssicht, die das Problem schafft. Und wie kann man es schaffen? Indem man Community-Speicher, also in größeren Einheiten das Ganze macht, weil dann brauche ich weniger Speicher, weil sich das einfach besser ausregeln lässt. Und mein Thema ist, wie kann man eben Energiewende wirklich vorantreiben, auch systemisch, ist nämlich das Energiezellensystem. Das heißt, ich habe dezentrale funktionale Einheiten, wo ich die Erzeugung habe, als PV, aber man braucht auch irgendeine andere Erzeugung, Blockheizkraftwerke oder was, wo ich halt auch dann, wenn die Sonne nicht scheint, genügend erzeugen kann, dann die Speichersysteme, auch da diverse Systeme vom Batteriespeicher über Wärmespeicher, was man auch nutzen kann, und hoffentlich neue Lösungen. Und dann natürlich die Verbrauchsanpassung auch. Aber nicht so wie derzeit gedachte Smart Grid, dezentrale Steuerung aus der Ferne oder der Netzbetreiber schaltet meine Geräte. Das wird nie akzeptiert werden und ist auch aus systemischer Sicht falsch, weil aus systemischer Sicht ist, einfach in die Natur zu schauen. Und da werden wir feststellen, dass alles Lebendige in zellulären Strukturen organisiert ist. Das hat sich offensichtlich bewährt und überlebt, weil die Evolution macht das ganz einfach. Alles, was sich nicht bewährt, wird ausgeschieden. Und daher ist das eben die Blaupause auch für unsere wichtigsten Infrastrukturen. Und im Internet haben wir das eigentlich so zumindest einmal grundsätzlich in der Vergangenheit aufgebaut. Eben keine zentrale Steuerung, sondern autonome Strukturen. Heute wird es ein bisschen falsch verwendet wieder, aber die Grundidee ist dort implementiert und das braucht man auch im Stromversorgungssystem. Und ich habe da Kollegen in Deutschland, die haben auch entsprechende Steuerungstechnologie, Logik schon fertig, aber es interessiert sich niemand dafür, wenn man sagt, die optimale Zellengröße ist so etwa 60 Kilometer. Und im Prinzip ist das auch nicht was völlig Neues, sondern wir hatten das bis zur Marktliberalisierung eigentlich auch implementiert. Wir hatten diese regionalen Balancezonen, halt mit der alten Kraftwerkstechnologie, wo das halt anders zu handeln war. Und das braucht halt heute andere Strukturen. Und vor allem nicht der Haushalt steuert, wenn jetzt der Preis gerade günstig ist oder nicht, sondern das muss automatisiert laufen, weil die meisten Menschen interessiert das nicht, was dahinter notwendig ist, sondern sie wollen komfortabel leben. Das muss man auch einmal akzeptieren. Und das andere bei Heimspeicher ist, es gab da jetzt gerade einen interessanten Podcast von einem Praktiker, der das auch gemacht hat, der sagt, die Versprechungen mit Laden, wenn es teuer ist und wenn es billig ist und dann nutzen, wenn es teuer ist, umgekehrt, funktioniert in der Realität nicht, vor allem im Winter nicht. Im Sommer ja, aber auch da muss man das schon sehr optimiert haben. Und auch da die Erkenntnis, dass das Energiemanagement, das da eingesetzt wird, viele Dinge nicht berücksichtigt. Eben, dass 10-15% nur durch diese Ladevorgänge schon Verlustleistung sind. Das heißt, das muss ich einrechnen, wenn ich lade, entlade, damit ich dann wirklich auf eine Wirtschaftlichkeit komme. Und wie gesagt, im Größeren lässt sich das viel besser optimieren und macht auch mehr Sinn volkswirtschaftlich.
Ich komme jetzt vom Größeren nochmal ins ganz Kleine, weil das Thema Elektromobilität hat ja möglicherweise auch einen Einfluss auf die Sensibilität unseres Stromsystems. Und auch da gibt es ja durchaus die Idee, dass man sagt, naja, dann nehmen wir halt die Autobatterien als den Speicher, den wir dann nutzen, wenn wir zu wenig haben.
Ja, systemisch immer sowohl als auch nie, entweder oder. Und das ist unser eigentlich größtes Problem derzeit, diese toxische Polarisierung in allen Bereichen, auch im Bereich der Energie. Nicht? Entweder bist erneuerbar oder du bist Atom oder sonst irgendwas. Nein, es geht, wie schaffen wir das funktional zu halten? Und auch bei der E-Mobilität ist so, ja, das sind große Speicher, die derzeit ungenutzt sind, weil das bidirektionale Laden zwar schon hervorragend auf PowerPoint-Folien funktioniert, aber in der Realität nicht umgesetzt ist oder auch möglicherweise noch länger braucht. Wobei es gar nicht so ein technisches Problem ist, sondern ja regulatorisch und Haftpflicht und sonst, oder versicherungstechnisch und solche Themen. Aber es wäre möglich. Aber auch da wieder, es macht wieder nur in der Zelle Sinn. Also das E-Auto wäre auch in der Zelle natürlich als Speicher sinnvoll. Ne? Warum? Weil mit dem, was wir derzeit an Lösungen sehen, mit der Preissteuerung, löse ich das Problem nicht. Vor allem, wenn ich solche Preiszonen habe wie Deutschland, Gesamtdeutschland eine Preiszone. Das heißt, wenn es negative Preise gibt, weil es im Norden sehr viel Überschussstrom gibt, heißt das nicht, dass im Süden auch Überschuss gibt, sondern ganz im Gegenteil, dort gibt es Engpässe. Und daher würde mit dem reinen Preissignal und Laden, Entladen sogar das Problem noch verstärken, weil ich nicht das lokale Problem oder die lokale Situation mit berücksichtige. Daher wieder Einfachheit. Für die Steuerung gibt es zwei wesentliche Parameter. Das ist die Frequenz, das ist die globale Sicht. Wie geht es dem Gesamtsystem? Und das andere ist die Spannung. Wie ist in meiner Zelle, in meinem Umfeld die Netzsituation? Habe ich gerade zu viel, habe ich zu wenig? Das kann ich übergeordnet nicht sehen und das kann ich mit Preis nicht abbilden. Natürlich brauche ich das Incentive, damit die Leute auch mitmachen. Das heißt, ich müsste das in diese Richtung fördern. Also Photovoltaik heute noch zu fördern, ist völlig fahrlässig eigentlich, weil das ist billig genug, das braucht man nicht mehr fördern, aber die Strukturen dahinter, damit das systemisch auch funktioniert. Das heißt, ich muss das so implementieren, dass diese zwei Parameter abgefragt werden und dann der Speicher geladen, entladen wird. Natürlich auch in Verbindung vielleicht mit Preisen oder Wettervorhersagen. Und dann kann ich darauf natürlich auch sagen, okay, jetzt hat die Physik hat das so gesteuert, mehr oder weniger. Und als Incentive kriegt aber auch der, der mitspielt, Abgeltung. Das wird dann irgendwie gut geschrieben oder auch im negativen Fall auch Penale geben. Weil dann, wenn sich das dezentral in der Zelle oder dezentral dort, wo das Problem auftritt, ausregelt, dann wird das Gesamtsystem auch stabiler. Und wichtig, es geht nicht jetzt um den Ersatz des zentralisierten Systems, weil wir das mit Sicherheit noch länger brauchen werden, weil das in Großverbrauchseinheiten wie Großstädte oder auch Industrie nicht so einfach umsetzen können. Aber jede Region, wo diese Zelle schon mal funktioniert, entlastet das restliche System. Und nicht wie heute, vor allem mit der Photovoltaik, wo wir jetzt im Frühjahr massive Probleme erwarten. Und vor allem gibt es jetzt immer mehr Warner aus Deutschland, aus dem erneuerbaren Bereich selbst, die sagen, wir haben zu viel PV-Anlagen, die nicht mehr steuerbar sind. Und wenn jetzt ab Ostern bis Pfingsten, das sind die besonders in den erzeugungsintensiven Photovoltaiktage, am Wochenende zu wenig brauchen und zu viel Strom haben, dann können wir das System nicht mehr stabil halten. Das heißt, möglicherweise müssen wir dann großflächig, wenn wir die Einzelanlagen nicht mehr abschalten können, dann müssen wir ganze Regionen möglicherweise abschalten, damit das System als Ganzes stabil bleibt. Und das wird jetzt wirklich ziemlich heikel, weil es hier keine Gegensteuerung gibt, beziehungsweise der deutsche Ansatz wieder, alle Anlagen ab 2 kW müssen in Zukunft aus der Ferne gesteuert werden können. Genau das ist, was wir überhaupt nicht brauchen. Zentrale Steuerung und irgendwer muss ja dann eingreifen, das darf nicht passieren.
Gibt ja durchaus auch diese Diskussionen, glaube ich, auf österreichischer Ebene, inwieweit eine Abregelung vorgesehen sein soll, ab einer bestimmten Größe. Ich würde vielleicht gern generell noch einmal auf den technologischen Aspekt zurückkommen. Sie sind Cybersecurity-Experte. Digitalisierung kann und wird uns vermutlich helfen, auch hier stabilere Systeme zu bauen oder auch besser auszutarieren. Wie sehen Sie das? Was wird da an Entwicklungen auf uns zukommen und dürfen wir optimistisch sein?
Ein Kollege hat es erst diese Woche sehr gut zum Ausdruck gebracht. Wir reden immer von intelligenten Systemen. Die intelligenten Systeme, die hatten wir bisher, aber da hat man nichts eingreifen müssen. Das hat einfach funktioniert, ohne Hightech-Cyber- oder sonstige Steuerung. Aber durch diesen Umbau, durch diese vielen Akteure, die wir im Einklang bringen müssen, einfach die verschiedenen Anlagen, aber auch Marktanforderungen, braucht man natürlich die IT-Systeme. Ja, und da ist wieder die Frage, wie implementieren wir das? So wie es derzeit eben gedacht ist mit zentral und jeder macht irgendwas, mehr oder weniger, ist das aus Cybersicht natürlich völliger Wahnsinn. Wenn ich das wieder kleinere Einheiten mache und sage, die Zelle regelt sich selbst, steuert sich selbst und es gibt zwar eine Schnittstelle mit jetzt Nachbarzellen oder mit einer übergeordneten Instanz, die das Ganze natürlich orchestrieren muss, also orchestrieren, nicht steuern. Aber da gibt es nur mehr sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Kommunikation, weil nicht mehr notwendig ist, dann ist auch die Fehler- oder auch die Sabotageanfälligkeit geringer. Also ich denke, auch da ist erforderlich, anders heranzugehen, wie das heute leider der Fall ist und auch wie die Lösungsanbieter das oft sehen. Weil wir müssen mit weniger Einfachheit werden wir innovativer und das besser lösen können und nicht, weil es heute technisch möglich ist, immer mehr drauf pflanzen, weil das eben die Komplexität nur massiv erhöht. Und das, was vielen Akteuren auch nicht bewusst ist, weil Komplexität eben kein Fach in der Schule oder in der Uni ist, komplexe Systeme verhalten sich anders als unsere bisherigen linearen Systeme. Und da gibt es eben steigende Dynamik, Nichtlinearität, es kommt zu plötzlichen Kipppunkten und der Kollaps selbst von komplexen Systemen ist nicht ein Fehler, sondern ein Designmerkmal, Natur wieder, Jahreszeiten oder der Tod, damit sich das System immer wieder von sich aus erneuert. Und wir bauen jetzt das größte komplexe System, das es gibt, das Stromversorgungssystem mit IT-Steuerung und beides hängt voneinander dann ab. Das heißt, ohne Strom keine IT, ohne IT kein Strom. Und das ist natürlich super fragil, eigentlich, wenn man es nicht entsprechend mit Design, eben mit Unterstrukturen, robusten Unterstrukturen, die auch vielleicht häufiger ein Problem haben können, aber dadurch das Gesamtsystem lernt und robuster wird, das ist unbedingt Voraussetzungen.
Jetzt ist natürlich Energiesicherheit in einer Zeit, wo sehr viele geopolitische Spannungen sind, doppelt so wichtig und wird ja auch offenbar in einem Krisenfall immer wieder auch von, sag ich einmal, feindlich gesonnenen Nationen, Menschen, wie auch immer, genutzt. Das sieht man ja, glaube ich, in der Ukraine, dass da gezielt die Systeme angegriffen wird. Wie schaut es da aus? Sind wir da als Europa gut gerüstet oder als Europäische Union oder auch aus Österreich?
Ich glaube, wir sind massiv blauäugig. Natürlich, Energie ist immer eine Waffe auch oder ein Druckmittel, indem wir jetzt die eine Abhängigkeit durch eine andere ersetzen. Wir haben halt das Problem in Europa, dass wir von Ressourcen, externen Ressourcen, Energie, aber auch sonstige Dinge abhängig sind. Ne? Wenn ich sage, ich reduziere oder cancele jetzt die gesamte Gasversorgung aus Russland, importiere das dann als LNG, aus russischem LNG, dann ist das scheinheilig. Oder so wie man es jetzt mit Katar...
Gut, den Fall haben wir ja jetzt, weil der Transitstopp ist da, über die Pipeline kommt gerade nichts.
Aber es kommt über LNG. Ja. Ne? Das heißt, wir zahlen nur mehr, aber haben nicht immer das gleiche Gas. Oder jetzt die Ankündigung von Katar, dass unser... einer der Notnageln quasi ist, wenn wir das Lieferkettengesetz umsetzen, dann gibt es kein LNG mehr. Das heißt, da haben wir schon das nächste Problem vor der Tür. Und das andere ist auch, natürlich kann ich mit Erneuerbaren das auch reduzieren. Aber auch da muss uns bewusst sein, es kommt fast alles aus China wieder. Das heißt, wir haben dort wieder eine Abhängigkeit. Also die Energie können wir zwar vor Ort ernten, aber die ganze Infrastruktur, die dazu notwendig ist, von den PV-Anlagen, von den Windkraftanlagen, aber auch alles, was dahinter an Leitungen und sonst notwendig ist, ist massiv von China abhängig. Das heißt, wenn dort eine Eskalation stattfindet oder auch die IT-Systeme, haben wir sehr schnell bei uns ein massives Problem. Und eher, ja, wie funktioniert wieder aus systemischer Sicht evolutionäre Weiterentwicklung? Es gibt da drei wesentliche Merkmale eines lebensfähigen Systems. Das eine ist Energiebedarf und Ressourcenbedarfsreduzierung. Das war immer ein Erfolgsparameter. Das heißt, wir sollten da schauen, wie können wir weniger Energie verbrauchen, nicht nur ein bisschen effizient, sondern wirklich, was ist notwendig, was ist sinnvoll und was ist just nice to have oder wo haben wir bisher einfach nicht nachgedacht. Oder die zweite Säule ist Dezentralität, dezentrale funktionale Einheiten. Und der dritte Aspekt ist Fehlerfreundlichkeit, Fehlertoleranz. Und das machen wir eigentlich nicht. Wir versuchen, das System immer sicherer zu machen und zu verhindern. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus Systemtheorie. Gab es Beispiele, vielleicht auch gerade aktuell in Kalifornien, das Beispiel dafür, wenn man eben Waldbrände verhindert, dann wird das brennbare Material immer mehr. Und irgendwann ist ein Ereignis, wo ich dann nicht mehr das Ganze beherrschen kann. Das sind Kleinbrände, Kleinstörungen wichtig, um eben das zu bereinigen. Und das gilt auch im Stromversorgungssystem oder für uns als Gesellschaft. Wenn wir nicht gewohnt sind, mit sowas umzugehen, mit kleinen Störungen schon, dann wird es im Großen halt noch schwieriger.
Das heißt, im Grunde ist es der große Appell, einfach mehr Resilienz aufzubauen. Was wäre jetzt der Rat an eine neue Bundesregierung, wenn man jetzt einmal zumindest national schaut, Österreich? Wie kann Österreich auch resilienter werden, gerade auch im Falle von Blackouts? Was wird es da brauchen? Ja.
Resilienz ist auch so ein modernes Passwort, was heute überall verwendet wird. Und das Problem ist auch da wieder, was versteht man darunter? Ne? In den meisten Übersetzungen oder dann Nachfragen, Widerstandsfähigkeit. Das heißt, das, was wir eh schon bisher gemacht haben. Resilienz ist aus meiner Sicht vielmehr eine Anpassungs- und Lernfähigkeit. Und im schlauesten Fall lernen, bevor der Schaden eingetreten ist, also nicht aus dem Schaden erst klug werden. Und die Metapher für mich ist dazu eben der Waldbrand oder ein Bild des Waldbrands. Das Alte ist kaputt, der Schaden ist eingetreten, aber es kommt was Frisches nach, weil die Samen schon davor vorhanden waren. Das heißt, wir brauchen auch die Fähigkeit, eben mit Schäden umzugehen. Also nicht nur verhindern, das machen wir hervorragend, aber auch die gesellschaftliche Fähigkeit, mit Krisen generell einfach umzugehen, und es beginnt damit zu akzeptieren, dass eben Krisen auftreten und vor allem wir jetzt vor massive Turbulenzen stehen in den nächsten Jahren aus unterschiedlichen Richtungen, weil wir haben, glaube ich, 2020 ja jetzt die Pandemie ist einmal halbwegs eingeordnet, Ende des Jahres, jetzt kommt wieder 2019 zurück, die Zeit ist jetzt nochmal für die nächsten 10 Jahre mindestens vorbei. Also wir stehen jetzt vor weiteren Umbrüchen, das sieht man laufend irgendwas Neues, jetzt die Ankündigung USA, Grönland vielleicht in Besitz nehmen zu wollen oder Kanada, völlig undenkbar, und jetzt steht sowas im Raum. Ne? Also wenn wir einfach bei uns selbst beginnen, dass wir einfach gewisse Gelassenheit damit auch entwickeln, dass man sagt, okay, wir stehen jetzt vor Turbulenzen, wir wissen nicht genau, was an Unsicherheit auf uns zukommt, dann geht es uns vielleicht hoffentlich auch schon mal besser. Also nicht, dass wir warten, alles geht so weiter wie bisher oder wie vorher. Das ist, glaube ich, mental ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist eben, diese Vorsorge zu treffen, zu schauen, wo kann ich im kleinen Bereich auch oder ein bisschen im größeren Bereich dazu beitragen, dass wir ein bisschen unabhängiger werden. Das betrifft zum Beispiel auch die regionale Versorgung, dass wir auch die wieder stärken. Weil wenn irgendwas größer schief geht, dann ist immer die kleine Basis die Auffangebene. Das heißt, die Gemeinde vor allem, wenn dort noch irgendwie die Versorgung, die Strukturen funktionieren, dann stabilisiert sich das. Und damit, wenn sich das vielfach stabilisiert, dann kann man das große Ganze wieder aufbauen. Und das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach akzeptieren, wo wir stehen, dass wir da in einem 80- bis 100-jährigen Zyklus jetzt drinnen sind, wo unmittelbar massive Turbulenzen zu erwarten sind. In der Vergangenheit leider immer Krieg, hoffentlich nicht. Aber es reicht auch schon jetzt, das, was wirtschaftlich vor der Tür steht, also auch da massive Umbrüche, allein schon von der Entwicklung jetzt USA, China auch, wo wir halt ein bisschen den Anschluss verloren haben, aber auch da zu überlegen, wo können wir was beitragen für die Zukunftsentwicklung, positive Zukunftsentwicklung. Wir brauchen weniger für den Konsum, sondern was braucht man, damit wir auch unter solchen Rahmenbedingungen was weiterentwickeln können, besser wieder werden.
Ich würde gerne jetzt auch schon fast ein bisschen zum Abschluss bei dieser positiven Zukunftsentwicklung bleiben. Jemand, der sich permanent mit Krisen und Notfällen beschäftigt, woraus gewinnen Sie Zuversicht und Optimismus? Beziehungsweise mit welchem Blick gehen Sie in das Morgen?
Ja, ich habe anscheinend diese Gelassenheit in mir schon entwickelt, damit ich damit umgehen kann. Ich sage immer, wie ein professioneller Arzt, der verzweifelt ja auch nicht, wenn er das tägliche Leid sieht, so sehe ich das auch. Ja, und auch, wenn ich sage, diese Zyklen treten müde auf und mit diesen Schockmomenten, aber die langfristige Perspektive ist zumindest aus der Vergangenheit extrapoliert, dass es danach immer besser weitergegangen ist. Das ist für die unmittelbar Betroffenen meistens nicht jetzt beruhigend, aber es gibt doch eine positive Aussicht. Ne? Und letztendlich, die Zukunft ist nicht festgeschrieben. Die Zukunft gestalten wir. Und das hängt von uns ab, ob wir jetzt uns runterziehen lassen, auch in die Polarisierung damit reinziehen lassen oder ob wir genau versuchen, über den Tellerrand zu schauen, mit auf andere zuzugehen und vor allem diese Polarisierung zu beenden, wo wir vielleicht auch als Einzelne irgendeinen Beitrag leisten und versuchen, ja, es gibt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der komplexen Welt, es gibt immer diese Widersprüche, es gibt immer, beide Seiten haben Recht. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir ein Bild oder eine Entwicklung zusammen, damit es mit möglichst geringen Schäden und möglichst viel positive Wirkung weitergeht. Und solange wir das nicht machen, werden wir da aus diesem Strudel leider nicht rauskommen.
Sie haben jetzt so schön gesagt, auch dieses Gestalten oder auch Anpacken. Ja, jetzt gibt es eine große Herausforderung, das ist die Klimaerwärmung. Da haben wir natürlich auch das Thema, dass jeder eine Art von Selbstverantwortung hat. Da schließe ich unseren Podcast immer mit der Frage an unsere Gästen, was denn auch ein bisschen Ihr persönlicher Beitrag ist, da die Welt ein Stück besser zu machen.
Ich glaube, ich habe einen relativ einfachen Lebensstil jetzt mit meiner Familie. Also Konsum ist nicht das große Thema. Es beginnt da einmal, ich versuche Mobilität halt, in der Stadt fahre ich viel mit dem Fahrrad oder wenn das Wetter nicht passt, Öffis. Habe kein eigenes Auto seit 20 Jahren mehr, was man natürlich in Wien locker sagen kann. Am Land ist das leider nicht so einfach möglich. Meine Reisen, vor allem jetzt beruflich, aber auch privat, sind vor allem mit der Bahn, sind wichtige Aspekte, denke ich, weil jeder kleine Beitrag natürlich auch wichtig ist, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht so sehr dann selbst wieder in die Tasche lügen. Die wirklichen Hebel sind ganz woanders. Und das gilt nicht nur jetzt individuell, sondern auch national oder wie wir in Europa das derzeit betrachten. Wir haben zum Glück einen relativ kleinen Abdruck derzeit im Gesamtsystem. Wir haben natürlich eine historische einen Rucksack, den wir mitschleppen. Aber wenn wir nicht versuchen, unser Know-how, unsere Technologie in die Länder zu bringen, wo derzeit wirklich die CO2-Ausstöße passieren, dann wird das nicht funktionieren. Also auch da der Appell, nicht nur im kleinen Kastel zu bleiben, sondern versuchen, wirklich die Hebel zu sehen, wo wir wirklich was bewegen können, bewirken können fürs Klima und nicht nur fürs Gewissen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei auch.
Ein globales Problem, das globale Lösungen braucht und wo österreichisches Know-how hoffentlich einen guten Beitrag leisten kann. Genau. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für ein extrem spannendes Gespräch. Also ich habe im Kopf meine Liste, was jetzt alles zu tun ist, damit ich ein Blackout von zumindest einmal einer Woche durchhalte. Und ich glaube, viele andere haben sich heute ähnliche Anregungen mitgenommen. Danke für diese spannenden Einblicke.
Danke auch.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für die Krisenvorsorge.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.